dieses Jahr in der Schweiz, und das ist einfach ein Bericht, dass ich Ihnen versuche zu geben, ein Erfahrungsbericht, wurden wir konfrontiert mit einer Einführung eines Gesetzesentwurfs, der schon länger in Diskussion stand und durch die Regierung ging und dann implementiert wurde. Und das geht um die Patientenverfügung, die gesetzlich festgehalten wird. Das ist eigentlich der Titel des Gesetzes oder der Erklärung zu diesem Gesetzes. Es ist hier ins Zivilgesetzbuch eingetragen worden und ist in Kraft getreten ab 1. Januar dieses Jahres. Und die Gesetzesgrundlage legt die Patientenverfügung, die Wichtigkeit der Patientenverfügung und der Autonomie des Patienten ganz nach oben. Und ich lese jetzt Ihnen kurz vor, was hier steht, um Ihnen die Dimensionen der Texte aufzuzeigen. Und es handelt sich um die Patientenverfügung bei Patienten, die urteilsunfähig sind. Hat sich eine urteilsunfähige Person zur Behandlung nicht in einer Patientenverfügung geäußert, so plant der behandelte Ärztin oder Arzt unter Beizug der zur Vertretung des medizinischen Maßnahmen berechtigten Person die erforderliche Behandlung. Die Ärztin und der Arzt informiert die vertretungsberechtigte Person, ich komme dann gleich noch darauf, wer ist diese vertretungsberechtigte Person, über alle Umstände. Und hier fängt es eigentlich an, die Schwierigkeit nach der Umsetzung dieses Gesetzes, die im Hinblick auf die vorgesehenen medizinischen Maßnahmen wesentlich sind, insbesondere über deren Gründe, Zweck, Art, Modalitäten, Risiken, Nebenwirkungen und Kosten und für die Folgen des Unterlassens der Behandlung sowie über die allfällige alternative Behandlungsmöglichkeiten. Dann in einem späteren Artikel und nachfolgenden Artikel steht, fehlen in einer Patientenverfügung Weisungen, so entscheidet der vertretungsberechtigte Person nach dem mutmaßlichen Willen und den Interessen der urteilsunfähigen Person. Das heißt, die Vertretungsperson wird der Patient und entscheidet für den Patient und hat die volle Rechte wie der Patient selber. Sie sehen hier die Gefahren, die hier drin stecken, die Schwierigkeiten, die hier stecken, das in Wirklichkeit umzusetzen. Ich möchte Ihnen das an einem Fall, den wir jetzt zurzeit noch auf meiner Intensivstation liegt, kurz schildern. Das ist ein 63-jähriger Patient, der eine polyzystische Nierenerkrankung hatte, dann ein chronisches Nierenversagen machte und 2010 in die Dialyse gehen musste. Im Dezember 2012 konnte er eine Nierentransplantation unterzogen werden und hatte das Pech, einen CMV-positiven Spender zu bekommen, und er war CMV-negativ. Er hatte auch das Pech, dass es ein Graft war, der nicht so gut angesprungen ist und eine Delayed Graft Function hatte und somit in den ersten 4 Wochen noch dialysiert werden musste, bis sich das Organ erholte. Dann, wie fast zu erwarten, ein paar Monate später der Primo-Infekt, der behandelt wird mit Ganciclovir. Und man stellt wenige Wochen oder Monate später fest, dass das ganze Kolonie eigentlich resistent ist, weil der Virusload nicht groß runtergekommen ist. Und dann musste man umstellen auf Foscavir. Im Juni 2013 ging seine Pechsträhne weiter vor und entwickelte eine interstitielle Lungenparenchymveränderung, eine schwere Dyspnoe der Nyha-Klasse 2 bis 3. Und die Differentialdiagnose zu diesem Zeitpunkt war, es handelt sich um eine CMV-Beteiligung der Lunge oder um eine Hypersensibilität Pneumopathie infolge Tacrolimus, auch eine Seltenheit. Und man beginnt eine Steroidtherapie zu diesem Zeitpunkt und er hatte das Glück, er erholt sich einigermaßen, konnte wieder nach Hause, konnte wieder gehen und Tacrolimus wurde durch Cyclosporin ersetzt. Er ist verheiratet, dieser Patient, und hat zwei Söhne. jetzt das Leiden beginnt erneut. Man versucht, die Steroiddosis zu reduzieren. Und unter dieser Steroiddosisreduktion kommt es zu einem Rückfall dieser Lungenbeteiligung, dieser Lungenfibrose mit einem deutlichen Abfall der CO-Diffusionkapazität und einer schweren Dyspnoe. Im Oktober erfolgte Rehospitalisation, Sauerstofftherapie, weitere Verschlechterung, musste auf die Intensivstation. Man versuchte zuerst mit nicht-invasiver Beatmung, passt zum Thema von heute, dann musste er intubiert worden, das ist ein Versagen. Und man realisierte plötzlich, dass es wirklich eine schwere hypoxämische Lungenveränderung da ist, mit einem PO2F2-Konzern von 70 mm Hg bei einem Piep von 8. Bevor der Patient auf die Intensivstation gekommen ist, hat man ihn natürlich gefragt, wie sind seine Vorstellungen bezüglich Therapie, wie sind seine Wünsche. Und er hat ganz klar gesagt, er war einverstanden mit einer Verlegung und er wünsche volle Therapie, was das auch immer bedeutet. Das war das CT-Thorax im Moment der Aufnahme auf der Intensivstation, eine schwerst veränderte Lunge, die histologisch dann mit einer Lungenbiopsie sich bestätigt konnte, dass es sich um eine medikamentöse toxische Genese dieser Lungenerkrankung handelt. Das war die Beurteilung im Moment auf der Intensivstation bei Eintritt, eine schwere Lungenbeteiligung, eine akuten Nierenversagen bei Status nach Nierentransplantation, musste hemofiltriert werden und wir hatten eine persistierende Trotzfoscavir-Therapie, Viremie dieses CMVs, einen unkontrollierten, ganzciklovir-resistenten CMV-Infekt. Man saß mit der Familie zusammen, auch mit den Kollegen der Nephrologie und der Pneumologie und hat sich entschieden, hier eine Hochdosis-Steroidtherapie durchzuführen und eine empirische antibiotische Therapie und so weit wie möglich die immunsuppressive Therapie zu reduzieren bis auf die Steroide. Und man hat sich auch entschieden, im Sinne eines Therapieplanes nach einer Woche zu sehen, wo wir dann stehen. Weil man sich bewusst war, dass die eigentlich Erfolgschance eine solche Therapie nicht so sehr groß war. Der Verlauf zeigt es eigentlich ganz klar. Nach einer Woche verschlechtert sich die Lunge weiterhin, ein PO2-Verzeichnungszentrum 55 mm Hg, ein PCO2 von 11 kPa, also fast kein Gasaustausch mehr über diese Lunge und volle Abhängigkeit der mechanischen Beatmung mit 5 ppm Stickstoffmonoxid. Nierenversagen weiterhin und dieser persistierende CMV-Infekt. Was gibt es für weitere Behandlungsoptionen? Da musste man mit der Familie zusammensitzen. Also eigentlich diese Konstellation kann man eigentlich nur beheben, indem man seine ECMO macht, sonst stirbt er. Also man kann sagen, ja, es ist jetzt so weit, man lassen wir ihn sterben. Das ist auch eine Möglichkeit. Also da können Sie sich vielleicht jetzt kurz selber überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, was konnte man diskutieren. Wir haben eine kombinierte Lungen-Nierentransplantation diskutiert, also die Maximaltherapie, wenn man so will, in diesem Setting. Dann, was ich vorhin gesagt habe, eine ECMO-Therapie venovenös zu machen, um Zeit zu gewinnen, um der Therapie eine Chance zu geben, überhaupt wirken zu können und eventuell eine Therapie Verstärkung zusätzliche Ergänzung mit Endoxan, um versuchen, diese aggressive Prozess der Lunge in Griff zu bekommen. Und natürlich hat man auch gesagt, ja, Palliativcare wäre auch eine Option, weil man die Möglichkeit, diese Therapie zu machen, das passt gut zum Thema. Gut. Sie können sich vorstellen, die Diskussion ging auch mit der Familie weiter und die Familie war ganz klar in diesem Setting für eine volle Therapie. Der Patient hatte das selber geäußert, bevor er auf die Intensivstation war. Er lag jetzt seit 10 Tagen auf der Intensivstation, noch nicht sehr lange. Und auch die Ehefrau, die sein gesetzlicher Vertreter ist in dem Sinne, hat auch gesagt, volle Therapie, da er nicht mehr urteilfähig war. Die Pneumologen, Nephrologen und Thoraxchirurgen haben wir auch involviert in Bezug einer eventuellen Transplantation. War es ganz klar, dass man eine limitierte Therapie machen sollte. Eine Transplantation bei diesem unkontrollierten CMV-Infekt kommt nicht in Frage. Das Team der Intensivstation war eher so, hat das am anderen Extrem und befürwortete eher eine palliative Therapie. Wie weiter das Gesetz, habe ich kurz erläutert. Ich glaube, hier fühlt man sich fast gezwungen, dorthin zu gehen. Der Verlauf ist noch nicht so groß und ich glaube, man muss der ganzen Situation etwas mehr Zeit geben. Also was sagt eigentlich das Gesetz in einer solchen Situation? Ich wiederhole mich etwas, aber es ist wichtig für den Prozess zu verstehen. Die urteilsfähige Person wird durch seinen Vertreten vertreten und wird, er hat eigentlich das Entscheidungsmacht. Der Arzt muss sich mit ihm, mit ihr unterhalten, muss die Situation diskutieren, aber sie hat die Entscheidungsbefugnis. Sie sagt, wenn sie will, dass man weitermacht, müssen wir in diesem Sinne weitermachen. Ich komme gleich noch darauf zurück, was sind die Möglichkeiten, die wir dann haben. Ist vielleicht kurz ein Wort, wer ist diese vertretungsberechtigte Person? Das ist eigentlich auch gesetzlich festgehalten und das müssen Sie sich gut erkundigen, wenn Sie so einem Patient und in solche Situation gelangen. Es ist in erster Person eigentlich der Patient selber, wenn er urteilsfähig ist. Als zweiter Instanz, wenn er bevormundet ist, seinen Beistand hat, ist diese Person und nicht die Familie oder Ehegatte und so weiter, die entscheidend ist. Dann kommt die Ehefrau oder die Partnerin, die oder Partner, der registriert ist und mit ihm den Haushalt teilt. Dann kommt Personen, die mit ihm auch den Haushalt teilen, aber nicht offiziell registriert sind. Dann kommen eventuelle Nachkommen, Kinder, die in Frage kommen und als gesetzliche Vertreter sind. Das ist auch nicht immer einfach. Sie haben sicher immer wiederholt erlebt, dass Kinder zerstritten sind. Wer ist dann da, wo nimmt und unterschiedliche Meinungen vertreten. Die Eltern kommen erst hier unten, also nach den Kindern im Gesetz und Geschwister sind eigentlich die letzte Möglichkeit, die hier es gibt, bevor es eine Erwachsenenschutzbehörde eingeschaltet werden muss. Was sagt auch das Gesetz, was auch uns etwas schützt? Eigentlich, wir haben die Möglichkeit, Handlungen einzufordern, die medizinisch nicht indiziert sind, nicht zu durchführen. Also wenn wir sagen, das ist nicht mehr indiziert, haben wir eigentlich die Möglichkeit, diesen Standpunkt geltend zu machen. Auf der Intensivmedizin sind wir ja häufig in der Situation, dass wir den Willen des Patienten nicht wissen, weil es sich um eine Notfallsituation handelt. Und somit gibt es eine Dringlichkeitsklausel. Und die ist auch gesetzlich im Gesetz festgehalten, dass in der Dringlichkeitssituation eigentlich der Arzt im besten Sinne des Patienten zu entscheiden hat. Auch hier etwas, was wir in der Hand haben, was wir Möglichkeiten haben. Aber es kommt immer nach der Autonomie und dem Willen des Patienten. Wenn sich die Instanzen strittig sind, wie es in unserem Fall ist, gibt es eben die Möglichkeit, hier die Erwachsenenschutzbehörde einzuschalten und weiterzugehen. Also bei unseren Patienten sind wir eigentlich in diesem Moment in dieser Situation. Es sind keine einfache Situationen, es sind schwierige Situationen, die sehr zeitaufwendig sind und viele vom Team einbezieht und auch im Team unter Umständen zu Dissens und Diskussionen führen kann. In diesem Fall haben wir uns in Anbetracht der Äußerung des Willens der Familien und in Anbetracht, dass wir gesehen haben, dass er vielleicht doch noch auch wenn sie kleine Chance sieht, eine Möglichkeit gibt, mit weiterziehender Therapie etwas Zeit gewinnen können, entschieden, in eine ECMO zu nehmen, um Zeit zu gewinnen, dass keine Lungentransplantation aus den Gründen, die ich vorhin gesagt habe. Dann haben wir Endoxantherapie gemacht, haben gesagt, bis Endoxan wirkt und einschätzen kann, was das für braucht es 14 Tage. Also somit geben wir eine faire Chance hier, dass das ankommt. Und haben wir aber auch diesen Moment entschieden, dass wenn diese ECMO venovenös versagt, nicht eine arterielle venöse ECMO gehen. Und die Familie hat hier auch ein gewilligt. Es müssen bewusst sein, das sind schwere, komplexe Werdegänge. Für einen Laien, das zu verstehen, ist nicht einfach. Hier hat es uns einfach gemacht, dass es eine sehr differenzierte Familie ist, die selber ins Internet Stunden gesurft hat und sich informiert, was gibt es für Möglichkeiten und mit konkreten Vorschlägen gekommen ist. Sie haben Kontakt aufgenommen mit Ärzten in New York, wo sie kannten, und haben sich dort beraten lassen. Ich glaube, es ist gut, wenn jemand so proaktiv ist, das hilft uns auch, eine bessere Diskussion führen zu können, wenn es wirklich Laien sind, die keine Ahnung davon haben und einfach beharren auf ihren Wille, ohne verstehen zu wollen, was los ist, macht es ganz schwieriger. Wir stehen jetzt zurzeit vor dieser Situation, 14 Tage sind vorbei, der Patient hat keine Verbesserung gemacht, ist weiterhin im schwersten Lungenversagen unter der ECMO-Therapie. Das sind eigentlich die Optionen, die wir diskutiert haben, wo wir eigentlich einen Nein stehen. Ich habe gestern noch mit dem Sohn gesprochen und er kam mit dieser Idee, ja, Nephrektomie und Steroide zu stoppen, um diesen CMV-Infekt zu kommen. Wir hatten das schon voraus diskutiert unter uns und das haben als keine gute Option erachtet, jetzt für diesen schwerstkranken Patienten hierin noch Nephrektomieren. Und wenn man die Steroide stoppen würde, wahrscheinlich geht es der Lunge wieder schlechter oder kann es überhaupt noch schlechter gehen. Aber hier stehen wir diesen Moment an. Die Familie beharrt nach wie vor auf, dass man Therapie nicht einstellen darf. Und ich werde das Vergnügen haben, am Montag mit dieser Familie weiter zu sprechen zu haben und wahrscheinlich sagen, jetzt ist genug, jetzt nutzlos, was wir machen müssen, ändern. Erwachsenenschutzbehörde. Wir haben Situationen gehabt, jetzt gesagt, man muss diese Leute involvieren und kontaktieren. Das erste Problem, versuchen Sie mal am Samstagmorgen diese Leute zu erreichen, keine Chance. Und wenn man sie mal erreicht, sind sie total überfordert. Sie finden fast keine Ärzte, die in diese Erwachsenenschutzbehörde reinkommen und sie beraten. Hausärzte und so weiter ist häufig schwierig. Situationen auf Intensivstationen sind komplex. Die pathophysiologischen Vorgänge sind schwierig. Also sie sagen mal, ihr müsst selber wissen, was ihr wollt. Das ist die Hilfe, die wir hier erreichen können. Somit sind wir mit ein paar dann philosophischen Gedanken alleine gelassen und müssen uns überlegen, was ist überhaupt Autonomie, was hat das für einen Anspruch. Es gibt eine normative Autonomieanspruch, eine deskriptive Autonomiefähigkeit. Das muss man sich mal kurz durch den Kopf gehen lassen. Es gibt in der Schweiz die Akademie für medizinische Wissenschaften und die hat Richtlinien nach dieser Erlassung dieses Gesetzes herausgegeben, die recht gut sind, die auch herunterladbar sind auf der Webpage der Akademie und sagt, wie könnte man in solchen Situationen weitergehen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, dass man versuchen muss, auch mit den Angehörigen in solchem Setting zu diskutieren, ist die Wirkungslosigkeit und Aussichtslosigkeit einer Therapie. Wichtig ist, dass man diese beiden Sachen trennt, unterscheidet. Es ist nicht das Gleiche. Wirkungslosigkeit zeigt sich in einer Verschlechterung eines Zustandes des Patienten unter voller Intensivtherapie. Aussichtslos ist eine Therapie dann, wenn keine begründete Aussicht besteht, dass ein Patient ein angemessenes Lebensumfeld zurückkehren kann. Ich glaube, das sind auch Argumente, die man mitnehmen kann mit den Patienten sprechen und ihnen das sagen, das ist so festgehalten. Ob das etwas nützt in dieser Situation, werden wir dann sehen. Ist klar, dass auch eine Interdependenz zwischen Wirkungslosigkeit und Aussichtslosigkeit gibt in vielen Fällen. Dann die Ursache der Krankheit, die Diagnose kann unterschiedlich sein. Wir können in einer Situation sein, wo wir die Diagnose nicht kennen, also die genaue Ursache der Erkrankung nicht kennen und somit auch keine Möglichkeit haben, die Therapie zu beeinflussen oder den Verlauf zu beeinflussen. Oder wir haben wie in diesem Fall die Ursache. Wir wissen, was die Ursache ist. Wir können versuchen, das zu behandeln, aber es ist wirkungslos. Und das ist jetzt dann eine Auslosigkeit der Situation vor, weil der Patient nie mehr in diesem Zustand zurückkehren wird, wie er vorher war. Also auch hier wiederum Überlegungen über Selbstbestimmung versus Fürsorge, die man sich überlegen, mal versuchen, mit den Angehörigen zu sprechen, um das ihnen näher zu bringen. In dieser Broschüre gibt es ein paar Gedanken, die eigentlich schon vorhin auch geäußert worden sind, die wichtig sind, sich zu überlegen, die wichtig sind, von Anfang an versuchen zu befolgen. Und glaube, die Formulierung der Ziele der Intensivtherapie ist etwas sehr wichtig, dass man versucht, einen Therapieplan mit den Angehörigen, soweit, dass sie es verstehen können, das ist nicht ganz einfach, auch im Stress, den sie haben, zu definieren. Und dass man grundsätzlich versucht, mit der Therapie diese Ziele zu erreichen, damit braucht man auch einen bestimmten Zeitraum. Und das ist auch der Grund, wieso, dass wir gesagt haben, wir machen diesen Schritt zur ECMO, um erstens den Angehörigen etwas Zeit zu geben, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und ihnen auch demonstrieren zu können, dass obwohl man jetzt am optimalsten diese Lunge versucht zu behandeln mit nicht-invasive oder aggressive Beatmung plus Immunsuppression, das Maximum gemacht hat, was man für diese Lunge machen kann. Also es braucht Zeit, es braucht Planung, das ist etwas Wichtiges. Dann ist, wer kann schlussendlich entscheiden, der Entscheidungsprozess in der ganzen Richtlinie. Und in der Richtlinie der SAMW steht eigentlich ganz klar, dass der intensivmedizinische behandelnde Arzt für die Entscheidung die Fachkompetenz hat, zu sagen, ist diese Therapie, die wir hier durchführen, wirkungslos, ist die Situation aussichtslos. Und ich glaube, das sind ein paar wichtige Sätze. Ich gehe es nicht im Detail durch, kann ich Ihnen sicher diese Präsentation lassen oder Sie können einfach auf die Webpage gehen und das versuchen zu lesen und zu verstehen, ist recht gut. Zusammenfassend. Ich versuchte mit dieser Grafik das Dilemma, die Problematik darzustellen. Wir haben gegenüber vorher die Autonomie, die deutlich über unsere Entscheidung des Patienten, deutlich über unsere Entscheidung Möglichkeiten gewertet wird, die jetzt auch gesetzlich festgehalten wird. Es ist wichtig, dass die Prozesse sind die Aufklärung der Situation. Man muss versuchen, die Angehörigen aufzuklären. Man muss die Indikation richtig stellen und auch die Indikation für die Aufnahme der Intensivstation oder ist eine Intensivtherapie jetzt in dieser Situation überhaupt indiziert oder nicht. Da muss man einen Therapieplan besprechen und einen Therapieentscheid. Und eigentlich der Therapieentscheid, auch hier ist das Gesetz, es ist der Patient und wenn er nicht urteilsfähig ist, ist sein Gesetzesvertreter entscheidet. Ganz klar, weil seine Autonomie, er muss sagen, ich will oder nicht, will nicht, möchte das nicht. Und das ist für komplexe Behandlung, komplexe Situationen auf der Intensivstation für die Patienten sehr, sehr schwierig und sehr häufig sind sie überfordert. Und hier, glaube ich, braucht es sehr viel Geschick vom Intensiver selber, wie viel Information bringt er den Angehörigen, wie dosiert bringt es und versuchen, dass sie irgendwie das Gefühl haben, doch, sie sind involviert und sie können irgendwie entscheiden, ohne dass sie schlussendlich, wenn es dann hier umgeht, um Therapieabbruch, dann die Verantwortung übernehmen. Es gibt Leute, die klar sagen, wir nehmen Verantwortung, wollen das nicht mehr, das hat er nie wollen und können sich stützen, aber andere, die das masslos überfordert sind mit dieser Situation. Und so. Wir haben immer die Klausel Dringlichkeit, das ist vielleicht auf der Intensivstation etwas hilfreich, wo man in Akutsituationen einfach handeln muss im Sinne des Patienten und gar keine Zeit hat, hier eine Aufklärung zu machen. Wichtig, ich glaube, das ist unser Problem heute und wir haben schon mal gesagt, vielleicht könnte man reich werden in Zukunft als pensionierte Intensivmedizin, wenn man eine Praxisberatung aufmacht für Patienten, die eine Patientenverfügung aufstellen möchten und sich informieren möchten, wie läuft es ab auf einer Intensivstation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus